Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das ist eine Veranstaltung des Deutschen PEN-Zentrums. Es ist eine literarische Veranstaltung. Das ist ganz gut, wenn das Deutsche PEN-Zentrum nicht nur für verfolgte Autoren sich zu Wort meldet, sondern gelegentlich auch darauf hinweist, dass es Autoren sind, die im Deutschen PEN-Zentrum vereinigt sind. Insgesamt 800. Und die PEN-Zentren sind international vernetzt. Es sind mehr als 140 PEN-Zentren in aller Welt. Die Zentrale sozusagen ist in London, dort wo der PEN 1921 gegründet wurde. Also eine Autorenorganisation, die weltweit existiert und bald 100 Jahre alt ist. Der Anlass für diese Lesung von zwei jungen Autoren oder einer Autorin und eines Autors, Lea Sauer und Julian Amankwa. Der Anlass geht zurück auf eine internationale PEN-Tagung vor zwei Jahren. Damals hat man beschlossen, dass man einen sogenannten New Voices Award gründet, dass man also die PEN-Zentren aller Welt einlädt, eine Ausschreibung zu machen unter jungen Autorinnen und Autoren, die Texte, die besten Texte der jeweiligen nationalen PEN-Zentren werden dann eingereicht beim internationalen PEN in vier Sprachen in dem Fall. Es gibt drei offizielle PEN-Sprachen, Englisch, Französisch und Spanisch. In dem Fall kommt noch die Deutsche dazu. Und dann tritt eine internationale Jury zusammen, bestehend aus bedeutenden Autoren, internationalen Autoren, und die erstellen dann eine Shortlist und bei der internationalen Tagung wird dann der Sieger gekürt. Ich stelle mal die Runde vor. Heinrich Beugmann, der zu meiner Rechten sitzt, der ist ein Autor aus Dortmund, Krimi-Autor, viele Bücher geschrieben, und er ist Mitglied im Deutschen PEN-Präsidium und war in der nationalen Jury. Er wird also ein wenig über diese Jurytätigkeit berichten und wie sie dazu kamen, diese Texte auszuwählen. Julian Amankwa sitzt zu seiner Linken, von Ihnen aus gesehen zur Rechten. Lea Sauer sitzt neben mir. Lea Sauer war die Gewinnerin des deutschen PEN-Wettbewerbs 2015 und Julian Amankwa der Gewinner 2016. Diese beiden Texte haben wir international weitergereicht und in beiden Fällen kamen die Texte auf die Shortlist, also in die Ausscheidung der letzten drei, was wir natürlich für einen großen Erfolg halten und wir waren sehr angetan, dass das gelungen ist. Leider ist der internationale PEN im Moment nicht in der Lage, das fortzusetzen. Wir werden von unserer Seite her den internationalen PEN immer wieder mahnen, das aufzugreifen. Denn es ist wunderbar, wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, nämlich für die Freiheit des Wortes in aller Welt einzutreten und verfolgten Autoren zu helfen. Aber es ist genauso wichtig, dass junge Autoren an diese internationale Organisation herangeführt werden und dass Literatur ebenfalls eine Bedeutung hat in den Tagungen des internationalen PEN. Vielleicht sagt Heinrich Beugmann jetzt einmal was über seine Jurytätigkeit. Bitte.
Ja. Also der Josef Hasslinger hat schon etwas vorweggenommen, nämlich unsere Hoffnung, die wir am Anfang gehabt haben, dass unsere Preisträger, die wir aussuchen, vielleicht auch irgendwie eine Anerkennung bekommen könnten beim internationalen PEN. Das war unsere Hoffnung. Aber eigentlich hatten wir gedacht, wir haben ja schon Sieger, nämlich die Sieger, die wir ausgesucht haben und die für den deutschen PEN bei dem internationalen Wettbewerb teilnehmen. Das war die erste Hoffnung, die wir hatten, oder das war keine Hoffnung, das war sicher, aber dann die Hoffnung, wir könnten vielleicht da auch etwas erreichen. Diese Hoffnung hat sich mehr als erfüllt. Das war wirklich wunderbar. Zwei sind auf die Shortlist gekommen und das war ein großer internationaler Wettbewerb. Texte aus aller Welt, aus allen Kontinenten sind eingetroffen und der deutsche Penn hat da eine blendende Figur dank der beiden, die neben mir sitzen, gemacht. Die Jurytätigkeit hat uns Spaß gemacht. Wir waren in wechselnder Besetzung zusammen. Ich war immer dabei, dreimal. Und ich dachte, ich will mal sehen, was die jungen Leute so an Themen haben, was sie bewegt und wie sie das formal umsetzen. Das hat mich interessiert. Abgesehen davon, dass ich natürlich gerne einen guten Text raussuchen wollte, mit dem wir dann auch ein bisschen glänzen können. Also die Texte, sind die politisch? Beschäftigen sich die jungen Leute mit gesellschaftspolitischen Zusammenhängen? Das hatte ich mich gefragt. Siehe da, ja, das tun sie. Und das werden wir gleich auch an den Beispielen, die wir jetzt hier hören werden, auch feststellen. Dann habe ich nochmal weitergeguckt, welche Themen tauchten auf. Reisen macht übrigens, bewegt viele von den jungen Leuten. Also es sind viele Geschichten aus anderen Ländern dabei, wie man gereist ist, was man Dinge man erlebt hat. Ich glaube, ein Text spielte sogar im tiefen Sibirien, wo ich staunte, dass man da so viel Fachkenntnis hatte, wie es da aussieht und vor allen Dingen im bitterkalten Winter aussieht. Also solche Themen haben da eine Rolle gespielt. War das Fluchteskapismus? Eigentlich nicht, weil auch da tauchten dann wieder gesellschaftspolitische Zusammenhänge auf. Geschlechterrolle spielte eine Rolle. Das war gerade den Damen unter den Einreichenden sehr wichtig. Es tauchte übrigens auch Künstlerthematik auf. Das hat mich nicht gewundert, weil es sind ja junge Leute, die ja nur die Perspektive haben, ich möchte vielleicht literarisch etwas gestalten und ich möchte vielleicht auch eine Künstlerkarriere einschlagen und dass man sich da ein bisschen vergewissert, was bedeutet das, wie sieht so etwas möglicherweise aus. Das spielte also ebenfalls eine Rolle. Umwelt, die Thematik tauchte auch auf. Es war also ein großes, breites Spektrum, das an Inhalten da gewesen ist. Dann haben wir natürlich bei der Jury darauf geachtet, wie ist das formal umgesetzt? Sind das ästhetisch interessante Texte gewesen? Sind die gut aufgebaut, gut erzählt und so weiter? Und auch da, nicht jeder Text darf man sagen, aber auch da war ein doch erstaunlich hohes Niveau erkennbar, sodass wir also, sagen wir mal, gerne da gelesen haben, also Texte vor uns gehabt haben und doch uns auch selber angeregt gefühlt haben. Die beiden, die jetzt lesen werden, haben dann, wie gesagt, viel mehr erreicht, als wir zu hoffen gewagt haben. Sie sind auf die Shortlist gekommen, sie sind eingeladen worden vom internationalen Penn und haben also uns, dem deutschen Penn, da Ehre erwiesen. Das war prima. Und jetzt wird Josef ein bisschen was zu den beiden Kandidaten sagen.
Wenn man bekannt gibt, dass beide zufällig Studierende am Deutschen Literaturinstitut sind, wo ich als Professor tätig bin, dann sieht das Ganze ein bisschen nach Schiebung aus. Aber die Wahrheit ist, die Texte wurden anonym vorgelegt, die Jury hatte keine Ahnung, wer eingereicht hat, was die machen, woher die kommen, haben die Texte ausgewählt und dann hat sich herausgestellt, dass zufällig zwei Studierende am Literaturinstitut 2015 und 2016 den Siegertext geschrieben haben, was mich natürlich stolz macht, weil das ja, sagen wir mal, für unsere Arbeit spricht. Lea Sauer, weil du sagtest, Heinrich, die Reisen haben eine große Rolle gespielt. Ja. Der Text von Lea Sauer ist tatsächlich auch in Paris angesiedelt und nicht in Leipzig oder in Siegen, woher sie kommt. Und beide Texte haben eine Gemeinsamkeit, interessanterweise. Es geht in beiden Fällen um Jugendbanden. Mhm. Und es geht in gewisser Weise in beiden Fällen auch um Rassismus. Und vielleicht auch in stärkerem Maße, nein, in beiden Fällen geht es auch um Frauenfeindlichkeit von Jugendbanden. Wir kommen zunächst, als erstes wird Lea Sauer lesen. Sie wurde 1987 in Siegen geboren, nach Zwischenstopps in Finnland, Guadeloupe und Paris, wo dann auch ihr Text angesiedelt ist, ist sie seit 2015 und zwar nachdem sie den Text eingereicht hat, auch Studentin am Deutschen Literaturinstitut geworden. Das hat sich so parallel ergeben. Sie hat teilgenommen an diesem Wettbewerb noch bevor sie Studentin war und dann wurde sie auch noch als Studentin am Institut eingeladen. Zwei Vorgänge, die miteinander nichts zu tun haben. Sie promoviert zurzeit über neue Typen des Flaneurs in der zeitgenössischen Literatur, nämlich an der Universität Siegen. Das macht sie parallel zum Studium am Deutschen Literaturinstitut und sie ist dort in Siegen auch wissenschaftliche Hilfskraft, habe ich das richtig, oder wissenschaftliche Assistentin?
Dozentin, ja.
Dozentin sogar, wunderbar. Bei uns ist sie Studentin und in Siegen ist sie Dozentin. So kombiniert sich das. Es ist möglich, wenn ich bald zu reden aufhöre, dass beide Texte in voller Länge vorgelesen werden und das wollen wir genauso halten. Bitte, Lea Sauer, lesen Sie Ihren Text.
So. Man kann mich gut verstehen. Genau, mein Text spielt in Paris und der heißt Nichts kurz vor der Rue Saint-Blaise. Wenn die Jungs von der Seite rufen, ma belle, ma belle, jolie, jolie, dann darfst du nicht gucken, dann darfst du nichts machen. Du darfst ihnen nur einen Blick vor die Füße rotzen und die Nase wieder hochnehmen. Den Rock aber auch. Sonst ist der Saum versaut. Ist dreckig hier auf den staubigen Böden der Stadt. Derer gibt es hier viele. Staub liegt auf den Treppen beim Funiculaire, zwischen den Ufern des Kanal, in der Grotte im Parc de Butte-Chaumont hängt von den Himmeln der Metro in die Abzüge der Stadt. Der Staub ist die grundlegende Substanz, dringt hier in alles, auch in dich. Das grundlegende Gefühl ist hier nur eines, Misstrauen. Die Jungs in der Rue Saint-Blaise sind nicht nur unangenehm, weil sie aus Langeweile herumstehen und gucken und rufen, sondern weil sie aus Langeweile sicherlich noch viel mehr machen würden und gerade das macht sie gefährlich. Woher sie kommen, sagen sie nicht. Aber ihre Sprache verrät. Dort hinten aus dem Wohnblock vielleicht, da, wo man auf jeden Fall einen Türcode braucht, wo an der Klingel noch nicht einmal der Name steht. An dem Ort, wo man den Nacken lang machen muss, um das ganze Bild von geschlossenen Fensterwänden in Reih und Glied zu erfassen. Da, wo sich Madonna und das Geklimper des Geschirrs Gute Nacht sagen und der Hof stets im Schatten liegt.
Bisschen lauter.
Das, wie Sie sprechen, das hat nichts von französischer Eleganz, wird nicht durch die Nase, sondern im Maul geformt. Es ist zu laut für Wohlgefälligkeit, zu platt für alles andere. Das Bling-Bling auf hellschwarzer Haut vom Shop d'Arab kommt im Licht der Laterne zu pornös daher. Hier gibt es immer einen, der schwärzer ist als du, der lauter ist als du. Hier gibt es immer einen, der später ins Bett geht und wenn er es tut, dann hat er etwas vorzuweisen. Das kann sein, ein Mädchen im Arm, ein Glas zu viel im Kopf, 50 Euro aus den fremden Taschen beim Kanal in der Hand. Letztere werden gerade geteilt. Das kann man vom Fenster aus sehen in der Rue Saint-Blaise, da wo nichts ist außer dieser Shop d'Arab, drei Betonblöcke und dahinter die Peripherie. Dahinter das Nichts. Die Jungs teilen 50-50, das macht 25 für jeden. Dann wieder nichts. Dann wieder nichts außer eine mittlere Dose Bier und gucken. Gucken, was so geht. Gucken, wer so kommt. Gucken, was der Abend und der Rest bringt. Ein weiteres Mädchen kommt vorbei. Einer zieht an der Zigarette, pfeift dem schwingenden Haar oder Arsch hinterher. Aussehen egal. Ma belle, ma belle, jolie, jolie, geht durch die Zähne hervor. Der andere legt ein Victory-Zeichen an seinen Mund und rührt mit seiner Zunge darin herum. Was dadurch gewonnen wurde, verstehen nur die beiden, denn sie lachen kurz auf. Dann wieder nicht mehr. Dann wieder das Nichts. Dann wieder gucken. Zwischendurch eine Zigarette, einmal spucken, eine Zigarette und wieder gucken. Gucken. Die Einöde vor den Fenstern dieser Gegend ist zerfressen klar. Ebenso klar wie diese Nacht in einem September, in der die Mädchen noch Miniröcke tragen. Die beiden da unten erschreckend ernüchtert. Sie warten wie zwei, die schon zu oft in solche Abende gestarrt haben. Sie heißen vielleicht Ahmed und Olivier, vielleicht anders. Namen kann man hier auf den Straßen nur schwer verstehen. Aus dem Nichts kommt ein Wagen daher, verdunkelte Scheiben, verdunkelter Typ. Kommt nicht von hier, aber kennt sich gut aus. Kommt vielleicht aus einer anderen Welt hinter der Peripherie. Ein massiger Typ, wie sein Auto, wie sein Grinsen so breit. Ein Fenster wird heruntergekurbelt, die Jungs eingeladen. Man sieht noch zwei goldene Zähne blitzen hinterm Lenkrad, da wo Semyon lacht. Vielleicht heißt es auch anders, ist ja auch egal. Batmobile fährt durch Gotham City. Sam lacht. Dieses Lachen aus zwei Reihen Gold und ein gebrauchter Mercedes mit rund 300 PS sind die Anführer der Gang. Olivier ist die Pussy der Gang, aber wenn die anderen fallen, fällt er mit und das ist eine Stärke hier im Reich der Spritztouren bei Nacht. Ahmed ist ein Niemand, aber er weiß es noch nicht. Geregelte Stimmung im Automobil. Hier hat jeder seinen Platz. Und eine Cola aus der Dose. Was machen wir? Wir machen was los. Zu viele Fragen sind unerwünscht. Hier lernst du beim Zugucken und wenn niemand ein Interesse hat, dir was zu zeigen. Sam fährt ruhig. Im Radio Zug aus ziemlich weit weg. Da, wo die Musik herkommt, ist die Welt noch in Ordnung. Mögt ihr die Musik? Mögt ihr sie? Ist nicht wie hier. Im Land dieser Musik ist der Himmel blau, das Meer blau, der Sand so wie du willst, die Leute, die Frauen. Du musst keine Spritztour machen, um dein Gras zu kaufen. Das wächst bei dir hinterm Haus. Frei. Wisst ihr, das hier ist kein Ort für Leute wie uns. Wisst ihr, Gotham City ist kein Ort für uns. Gotham City ist tot. Drei Panther drehen ihre ewigen Kreise im Norden der Stadt. Auf den Straßen, die sagen, sie haben mehr Erinnerungen, als wenn sie 1000 Jahre alt wären. Sie fahren knapp am 20. vorbei, sind sich bei Bastille genug. Sie haben nur Thierry im Nacken, das Fenster extra weit offen, als sie das dritte durchqueren und auf dem Weg ins 19. das Fenster wieder zumachen. Sie halten Ausschau nach Gelegenheiten, die Cola fast leer. Eine Kippe im Mundwinkel hält die Truppe zusammen. Die Nagelstudios bei Chateau d'Eau gefüllt. Ein, zwei Maiskolben gegrillt auf dem Einkaufswagen vom Mann an der Ecke halten die Stimmung in Schach, aber an der Ampel auf dem Boulevard de Montjantin immer noch nichts. Sam zeigt nach oben. Seht ihr das Licht in den Fenstern? So Licht macht mich aggressiv. Ist nicht echt. Ich wüsste gern mal, wie die da oben so leben. Wir halten hier an. Aussteigen. Ein Café am Comptoir an der Ecke hat noch niemandem geschadet. Von hier aus wieder gucken. Sam guckt auf den Eingang des Hauses mit den zu weit oben gelegenen Fenstern. Gucken. Seine Augen nicht nüchtern, nur hart. Hier werden nicht viele Worte verloren, das Interesse geht dem Geschäft einer Zigarette. Gucken. Die Stadt kurz davor, ihnen ihren ekelhaften Atem ins Gesicht zu gähnen. Dann ein Mann. Ein Mann kommt am Eingang vorbei. Sein Hemd akkurat, die Schuhe poliert. Sam gibt das Stichwort. Jetzt. Keiner weiß Bescheid, aber alle machen's wie Sam. Der Mann am Comptoir ruft. Kommt ihr bald wieder? Die Jungs nur einen Schulterblick. Der Mann am Comptoir verstummt, dreht sich schnell wieder um. Lieber nichts wissen, bringt nichts fürs Geschäft. Der andere Mann vor der Haustür erstarrt. Atmet kaum mit dem Hauch der drei Blumen des Bösen im Nacken. Türcode geknackt. Wir wollen nur hoch, keine Angst. Nur mal gucken, was da oben so geht bei euch am Boulevard. Nur mal wissen, wie es sich hinter den Scheiben so lebt. Was die Guppies so treiben im Schutz des Lichts. In der dritten Etage knipst Sam das Licht an. Olivier und Ahmed hinter ihm. Der Mann zwischen ihnen fremd in seiner eigenen Wohnung. Geregelte Stimmung hoch oben über dem Boden voll Dreck. Was kannst du uns anbieten? Ein Schlucken und ein Laptop. Dort steht ein Fernseher, mein Handy, eine Küchenmaschine, zwei Boxen. Die sind ganz gut. Nee, wir wollen was trinken. Wir sind deine Gäste. Hast du Whisky, einen Wein? Bier nicht so gern. Von der Couch sieht Olivier nebenan in der Küche die Schultern des Mannes im Hemd schon etwas feucht. Nur diese Schultern und der Schatten von Sam. Jeweils zwei Würfel Eis in vier Gläsern und Whisky und Cola und noch ein Schluck mehr. Sehr konzentriert. Sehr gut. So haben wir es gern. Und jetzt trinkt mit uns, Mac. Auch auf Oliviers Schultern eine Schwere, die Beine kühl. Er muss an ein Bild denken, das er letztens sah. Es zeigte an, wo die Gefühle der Menschen liegen, wie eine Landkarte im Körper verteilt. Die Angst sitzt kalt im Nacken, in der Brust, in den Fingern. Ob sie in den Schultern, in den Beinen liegt, hat er vergessen. Aber er fühlt sich hier an einem Ort, der die Gesetze verkennt. Er kann nichts sagen, aber er weiß, das hier ist falsch. Man trinkt nicht mit Fremden ein Glas, nicht uneingeladen, nicht in ihrer eigenen Wohnung. Sie sollten die Sachen einsacken und gehen. Sein Mund trocken wie Blei. Lass die Sachen nehmen und gehen. Mehr ist hier nicht zu holen, siehst du doch auch. Das war Ahmed zu Sam. Scheiß auf die Sachen. Sam zu dem Mann mit den schwitzigen Schultern. Du solltest mal duschen. Da gibt's eine Badewanne im Bad. Darf ich bitte ein Bad nehmen? Sam lässt die Hosen vor Aufregung schon im Wohnzimmer runter. Ohne Scham, aber mit dem Blick eines Schuljungen verschwinden das Gold im Maul, der Dreck unter den Fingernägeln, ein Glas Whisky hinter der Tür. Das Wasser fließt zu langsam. Aus dem Bad nur Rauschen, in Oliviers Kopf nur Rauschen und ein paar Schweißperlen an der Innenwand seiner Stirn. Das hier übersteigt ihren Plan. Heißer Dampf fließt ins Zimmer hinein, in die Kehlen der drei vom Sofa, nimmt die Luft aus dem Raum. Ahmed versteht das Problem immer noch nicht. Ey, ich will gehen. Sch. Jetzt stören nicht beim Baden. Bitte. Es ist das Einzige, was man hört. Und mehr wird der Mann im schwitzigen Hemd nicht mehr sagen. Mehr wird niemand mehr sagen. Lass ihn einmal baden, wenn er das will. Nur einmal, wenn er will. Übermannendes Schweigen. Man hört nur den Dampf, Dampf, Rauschen, Stöhnen, Dampf, Hitze und mehr. Die Lungen so schwer, so schwer, so schwer, so schwer im Wasser nur ein Wogen von Sam. So leicht, so leicht, so leicht, überall nur das reflektierende Wasser vom Spalt unter dem Tor zum freien Fall. Sam immer tiefer im Fluss, die Ohren schon voll, die Augen schon feucht vor Rührung, vor Wärme, die Poren. Es läuft aus der Wanne, es läuft in dieses Zimmer, in die Männer, in dich, in mich, in den Rachen von Zeit. Plötzlich vor der Wohnung nur überbordende Straßen. Ein Kanal, der über die Ufer tritt. Die Menschen bei Babes schon im Treiben der Nacht, im Taumel der gähnenden Stadt. Im heißen Regen von oben und unten. Dieses Zimmer, die Jungs vom Shop, ein weites Feld unbestellt. Ein weites Feld unbestellt. Wenn uns jetzt jemand hier sieht, sind wir für immer vereint, denkt Olivier. Wir, das alles, Komplizen im Nass. Aber es kommt niemand vorbei. Die Vorhänge sind immer zugezogen. Plötzlich steht Sam nackt und schwarz in der Tür. Keiner weiß, wie lange er weg war. Anziehen dauert vielleicht 3 Minuten oder weniger. Es bleiben nur die leeren Gläser Whisky, halb geschmolzenes Eis. Eins steht neben der Toilette im Bad. Sam fühlt sich noch lange wie im wässrigen Traum. Der Mann im schwitzigen Hemd denkt, vielleicht war das alles nur ein Traum? Olivier hat seine Lektion gelernt. Ahmed fragt, was war das? Einige Stunden Ruhe vom Shop darab. Dann sind sie zurück. Man hört zuerst die Musik, dann den Motor, dann ihre Kehlen heiser von unterwegs. Sie sind selten erschöpft, aber jetzt immer zu dritt. Sie reden nie über das, was im Auto passiert, nie von Gotham City oder den zu hoch gelegenen Lichtern am Boulevard. Aber sie haben dann Handys, eine breitgedrehte Zigarette oder eine Tasche recht prall in der Hand. Olivier am Rande stumm, erblickt dich zuerst hinter dem Glas 3 Etagen über der Straße, spuckt aus. Wichtig nur, das Weiß seiner Augen. Das ist, was passiert in der Rue Saint-Blaise, auf den lehmigen Böden der Stadt. Vielleicht passiert auch nichts dergleichen. Vielleicht passiert nur das Gucken. Nur die Lampe vom Shop, vom abgedunkelten Wagen, ein Schimmer von deinem Fenstersims trifft das Orange der Laterne. Wenn deine Augen eine Verbindung nach draußen suchen, sind alle Katzen grau und die Jungs schwarz. Da ist eine Grenze, 3 Etagen hoch, wie eine Fahrbahnbreite so lang. Die verläuft nicht zwischen oben und unten, nicht zwischen dir und mir, die verläuft sich im Nichts. Dein Blick fällt herab auf eine andere Welt am Fuße des Hauses. Wenn die Jungs dann von unten rufen, Quoi, 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 qu'est-ce que tu regardes? Dann darfst du nicht gucken, dann darfst du nichts machen. Dann kannst du ihnen nur einen Blick vor die Füße rotzen und die Gardinen wieder zuziehen. Du, ertappt, vor dir eine Wand, darin nur ein Spalier nach draußen, hinter dir nur 9 Quadratmeter unmöbliert. Wenn dann der Staub vom Himmel herabfällt, mach die Augen zu. Kannst gar nichts mehr sehen. Und wenn doch, ja, dann ist es zu spät. Danke.
Vielen Dank, Leo Sauer. Julian Emankwa ist in Bielefeld geboren.
Sieht man da.
Wo habe ich denn das? Ja, ist in Bielefeld geboren und sein Vater stammt aus Gambia. Die Mutter hat ghanaische Wurzeln. Er hat Philosophie studiert von 2013 bis 2016 an der Humboldt-Universität und ist dann nach Leipzig ans Literaturinstitut gekommen. Das ist nicht ungewöhnlich, dass unsere Studierenden vorher schon ein anderes Studium begonnen haben, aber dabei daneben das Schreiben nicht lassen konnten und dann, sobald sie dann in Leipzig genommen wurden, zum Studium wechseln. Seit Anfang Oktober, das finde ich noch sehr bemerkenswert, seit Anfang Oktober ist Julian Referent für Antirassismus im Studierendenrat der Universität Leipzig. Es gibt diverse Veröffentlichungen, kleinere Veröffentlichungen von ihm, er hat Preise gekriegt, Stipendien. Er kann eigentlich, glaube ich, nicht klagen, dass sein literarisches Schreiben keine Beachtung findet. Es findet Beachtung. Der Text, den er jetzt lesen wird, mit dem Titel Viertelneger, ist abgedruckt in einem Buch, das morgen vorgestellt wird. Das Buch heißt Tippgemeinschaft. Das ist eine Reihe, die jährlich erscheint und Texte von Studierenden es ist eine Jahresanthologie, kann man sagen, der Studierenden des Deutschen Literaturinstituts Leipzig. Eine der Herausgeberinnen dieser Tippgemeinschaft ist zufällig Lea Sauer. Also hier schließen sich viele Kreise. Der Text von Julian hat eine gewisse Härte, wenn ich das so ausdrücken darf. Er ist hart, brutal und er ist geschrieben aus der Perspektive der Jungen. Indem er ihre Sprache benutzt, legt er präzise auch ihre perfiden Denkmuster offen. Bitte, Julian.
Bevor ich anfange, wollte ich auf jeden Fall noch meinem guten Freund Julian danken, der extra 3 Stunden lang in den Bus eingestiegen ist und 3 Stunden lang von Berlin nach Leipzig gekommen ist, um meiner Lesung jetzt zu folgen. Das kann nicht jeder Freund aus Leipzig behaupten, heute zu meiner Lesung gekommen zu sein, aber Julian ist gekommen. Erstmal herzlichen Applaus. Genau. Jetzt fange ich an. Viertelneger. Korrekt ist, wer unsere Witze versteht. Wir haben lange gebraucht, bis wir ihn korrekt gemacht haben. Er kam zu uns als Schwuchtel und wir haben ihn zum Mann gemacht. Es muss im Sommer gewesen sein. Janet Fischer trägt ihr hässliches Kleid mit ihrem noch hässlicheren Ausschnitt, auf dem sich 2 Milliarden Pestpickel tummeln. Wir sprechen hier nicht von einer normalen Akne, sondern den fettesten Spritzern der Welt. Sie sind gefährlich. Wir haben alle Angst davor. Mit denen kannst du einen Menschen ermorden, indem du sie mit deinem Fingernagel ausdrückst und die Scheiße spritzt dir ins Gesicht. Wir sind mit Janet Fischer vorsichtig geworden. Tagsüber schreien wir, Janet Fischer stinkt nach Fisch, und eines Tages haben wir Glück und wir können den Witz perfekt machen. Die Küchenhilfe macht Fischbrötchen, es ist heiß und alle schwitzen, und das dürfen auch alle, da haben wir nichts dagegen. Nur Janet Fischer übertreibt es mal wieder. Sie schwitzt aus ihrem Pestausschnitt wie Fisch, stinkt nach Fisch, glotzt mit ihren Augen wie Fisch und schmatzt mit ihren fetten Fischlippen. Da haben wir keine Chance, die Situation ist einfach zu abgefuckt. Also nehmen wir unsere aufgeschnittenen Baguettehälften mit Butter und legen sie Janet Fischer auf den Kopf und schreien, Fischbrötchen, Fischbrötchen. Wir lachen, alle lachen. Vielleicht nicht Janet Fischer, aber wer weiß, auch Terror-Rudi lacht. Denn wir sind nun mal witzig. Das Brot wollen wir nicht mehr essen. Es riecht nach Janet Fischer und den echten Fisch, den wir immer noch essen wollen, dürfen wir dann nicht mehr essen. Zur Janet Fischer-Zeit, 2 Tage vorher oder 2 Tage nachher, kam er. Er steht im Gang, er ist der Neue und wir sind enttäuscht. Terra Rudi hat uns einen Neger aus Amerika versprochen. Aber das ist kein Neger. Ja, schwarz, aber auch nicht richtig schwarz. Eher so ein Halbneger. Halb so groß, sehr dünn, mit noch dünneren Hosen, die super eng sitzen und sicherlich seine Hoden eindrücken. Mit kleinen Händen und so einer komischen Brille, die ihn irgendwie sehr intelligent aussehen lässt. Wir fragen ihn, ob er Basketball spielen könne. Er schüttelt den Kopf. Bist du Gangster? Er schüttelt den Kopf. Dealst du? Er schüttelt den Kopf. Bist du schwul? Er schüttelt den Kopf. Enttäuscht wenden wir uns von ihm ab, gehen zu Terror Rudi und verlangen unser Geld zurück. Terror Rudi hat manchmal Humor wie heute. Er und sein dicker Bauch lachen mit und er hört erst auf, als wir einen neuen Neger verlangen. Das findet er nicht mehr witzig, denn bei Rassismus hört bei Terror Rudi der Spaß auf. Und wir nicken zu seiner krass langweiligen Moralpredigt, bis er fleckig vor Freude wird. Er fragt uns, ob er uns trauen könne und wir versprechen es ihm. Wir bekommen 20 Euro, damit wir für Ruhe sorgen. Wir verlassen schnell das Büro, denn Terror Rudi bekommt diesen Ich-will-jetzt-alleine-sein-Blick drauf. In den nächsten 24 Stunden sollte man ihn bis auf dringende Notfälle nicht mehr stören. Sein Büro ist abgeschlossen. Jetzt sind wir für 24 Stunden der Chef im Haus. Leider erfährt Janet Fischer davon und sie ist nicht mehr so dumm wie sonst und wir können sie nicht aus dem Zimmer locken. Wir holen unsere Schwänze aus der Hose und ziehen sie über Janet Fischer ihre Türklinke. Es sieht so aus, als wäre Kleber auf ihrer Türklinke. Wir treten die Tür ein, aber das machen wir doch nicht, weil wir Terror Rudi keinen Lärm machen wollen. Wir bekommen eine Bombenidee, Viertelneger muss mitmachen, da hat er keine andere Wahl. Janet Fischer kennt Viertelneger noch nicht und wir wissen, sie steht auf Neger. Wir stellen Viertelneger vor ihrer Tür auf und machen Schritte, als ob wir weggehen würden und zum ersten Mal fängt Viertelneger an zu reden und reden mit Janet Fischer kann Viertelneger gut. Das klingt so klug, wie wenn Terror Rudi mit wichtigem Besuch spricht. Er macht Janet Fischer durch die Tür Komplimente. Er würde sie gern mal kennenlernen und mit ihr ein Gespräch führen und er spricht von ernsthaftem, geistigem Austausch und wir bekommen eine ernsthafte Latte. Janet Fischer ist so dumm und fällt drauf rein. Sie öffnet die Tür und wir rennen rein und wollen Viertelneger mit reinziehen. Er soll auch mal in die Fischsuppe stippen, aber das will er nicht, denn um es zu wollen, dafür ist er zu schwul. Janet Fischer ist enttäuscht von Viertelneger und sagt, dass sie ihn hasse und auf uns sei sie nicht wütend, denn von uns habe sie auch nichts anderes erwartet. Janet Fischer wird wieder ganz nett zu uns. Niemand wird ihr helfen und sie ist klug genug, um das zu begreifen. Aber sie will mit uns spielen und sie sagt, sie sei schwanger und weint. Wir fassen ihren dicken Bauch an und fühlen nichts und wir legen unsere Ohren an ihren Bauch und hören nichts und wir legen unsere Ohren an ihre Titten und hören nur ihr Keuchen. Und das ist ziemlich normal. Und dann legen wir unseren Mund an ihre Titten und sie keucht lauter. Sie redet nicht wieder von Schwangerschaft, sondern sagt was von nacheinander. Und wir sind nicht dumm, also gehen wir duschen und stellen uns an und sind nett zu ihr und reden mit ihr, wie wir untereinander reden. Wir lassen sie ausreden und versprechen ihr, dass wir sie nicht für eine Schlampe halten. Aber wir werden ihr alles versprechen, wenn sie unseren Pimmel im Mund hat, da wird man schnell schwach. Und diesmal rennen wir nicht wie verrückt aus dem Zimmer, sondern liegen neben ihr und streicheln ihre fettigen Haare. Und das hat jeder von uns getan, denn jeder von uns hat diese straßenköterbraunen Haare an den Händen. Und abends, da will sie bei uns mitmachen, mit uns chillen. Wir haben am Abend noch nie mit Janet Fischer gechillt und denken uns nichts dabei. Wir kaufen Bier und Janet Fischer darf sogar mittrinken. Sie bekommt eine eigene teure Flasche und sie wird richtig laut, erzählt von ihrem Vater, wie er sie falsch angefasst habe. Und sie beschreibt Handlungen, die wir auch an ihr vollzogen haben, sämtliche Löcher von Janet Fischer stopfen und wir fühlen uns ein wenig schuldig. Auch wenn wir wissen, dass wir nicht so hässlich wie Janet Fischer Fischvater sind und dass wir nicht ihr Vater sind und dass sie jetzt schon alt genug ist, den Sex zu genießen und dass sie uns manchmal anbettelt, nicht mehr aufzuhören und dass sie danach schon recht zufrieden aussieht, all das verschweigt sie. Und am Ende kreischt sie wieder laut und sagt, sie habe nur einen Spaß mit uns machen wollen. Und wir versuchen mitzulachen. aber wir können nicht mitlachen. Bei Janet Fischer weißt du nie wirklich, woran du bist, also geben wir ihr mehr Bier, bis sie endlich aus der Fresse klotzt und die Fresse hält. Wir tragen sie ins Bett und spritzen ihr ins Gesicht. Eigentlich voll wenig, weil wir ihr vorher schon gegeben haben und eigentlich voll unnötig, aber wir müssen es irgendwie machen und sie pennt und keiner will warten, also siehst du den Pimmel der anderen und es klappt alles nicht so gut. Aber du musst es können, du fühlst dich an das Keks-Wix-Spiel erinnert. Wir machen Fotos vom Janet Fischer-Keks für unsere Sammlung, aber Janet Fischer wacht auf und wir können nicht so viele Bilder machen, wie wir wollen. Wir wollen schlafen gehen, aber vorher reden wir noch darüber, ob Janet Fischer einmal heiraten wird, aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sie uns immer wieder einbläst und das geht nicht, wenn sie mal heiratet und wir wollen sie auch nicht heiraten, also ist dies beschlossen. Und wir werden nervös. Terror-Rudi lässt uns nicht mehr aus den Augen, sperrt sich nicht mehr 24 Stunden ein. Er hat Angst. Wir riechen das und er will nicht allein Angst haben. Also brüllt er, nennt uns Schweine. Janet Fischer hat nicht geredet, aber wir lassen Janet Fischer erstmal in Ruhe. Ihre Ausschnittsakne ist auch nicht besser geworden. Selbst zwischen ihren Beinen hat sie Pickel bekommen. Und wer will schon einen Pickel ficken? Ihr Fischgeruch wird schlimmer und ihr Bauch größer. Jetzt kein Terror-Rudi-Bauch, aber fetter als ihre Titten. Wie kann der Bauch einer Frau wachsen, ohne dass ihre Titten wachsen? Richtig eklig. Und das sagen wir jetzt alles nicht nur, weil wir Angst vor dem Knast bekommen, sondern weil wir wissenschaftlich sind. Wir haben vorher Bilder von Janet Fischer und die machen uns abends mehr Spaß, als sie nackt zu sehen. Und selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, die heute und fett Janet Fischer zu ficken oder auf die nicht mehr perfekte, aber fickbare Janet Fischer zu keulen, wir würden keulen. Wir haben aber nicht die Wahl und keulen und sind zufrieden. Und dann kommt von der Leitung ein Brief an alle. Ein Brief an alle heißt, wir müssen uns am Essenstisch versammeln und wir dürfen niemandem mehr das Gefühl geben, dass er unwichtig sei und am besten sterben sollte, sondern wir müssen jedem seinen Platz und seine Persönlichkeit am Essenstisch einräumen. Da versteht Terror-Rudi keinen Spaß. In dieser hochoffiziellen Atmosphäre liest uns Terror-Rudi einen Brief vor und wir müssen sehr ernst gucken, auch wenn wir nicht verstehen, was die Leitung uns in ihrem Überhochdeutsch mitteilen will. Die meisten Menschen, die am Tisch sitzen, genießen diese friedliche Zeit mit uns. Zum Beispiel Jens. Jens freut sich, in unserer Nähe sein zu dürfen. Jens ist ein fettes, unwichtiges Kind mit miesem Mundgeruch. Wir beschmieren ihm morgens die Brote mit Zahnpasta, damit er sich beim Essen vom Mundgeruch befreien kann. Und die anderen am Essenstisch sind immer krass komisch und reden seltsam oder weinen schnell, wenn man mit ihnen spricht. Also wollen wir sie hier nicht erwähnen. Zumindest diesmal verstehen wir den Brief der Oberleitung und danach schaut uns Terror-Rudi streng an, als hätte er uns durchschaut und sagt, habt ihr verstanden? Selbstbestimmung heißt, mein Körper gehört mir und nicht dir, ihr kleinen Wichser. Wir schweigen und Terror-Rudi hat das letzte Wort diesmal. Weinend rennt Janet Fischer mit ihrem fetten Bauch aus dem Raum und der Tag endet scheiße. Es gibt viele Möglichkeiten, den Tag scheiße enden zu lassen. Zum Beispiel, wenn das Essen nicht schmeckt und der Magen danach Geräusche macht und du denkst, du stirbst. Aber heute ist der Tag besonders scheiße. Es kommen Besucher mit teuren Brillen und ganz sauberer Deutschaussprache. Sie haben große Augen und sie riechen gut. Sie haben gute Gesichtshaut. Sie sprechen mit uns und stellen komische Fragen. Und wir verstreuen uns. Wir wollen nicht mehr zusammen gesehen werden. Wir denken, wir können das Problem allein lösen. Und Viertelneger löst unser Problem. Als wir ihn kennenlernten, haben wir nicht gewusst, dass er Probleme lösen kann. Er rennt in unser Zimmer, klopft nicht an und versammelt uns und erwartet, dass wir ihm zuhören. Und wir haben keine Lust, ihn so zu behandeln, dass er bis zum Abend nicht mehr mit seinem Mund reden will. Aber sein Blick ist der Blick eines Menschen, der weiß, dass er etwas Wichtiges zu erzählen hat. Wir denken uns, vielleicht hat er uns etwas Wichtiges zu erzählen. Und Viertelneger fickt unsere Träume und will, dass wir ihm schnell und gut zuhören. Er sagt, löscht alle Bilder auf euren Handys. Macht sie unbrauchbar. Seid gründlich und erlaubt euch keine Fehler. Seid nicht gierig. Und wenn ihr es nicht tut, werdet ihr den heutigen Abend im Knast verbringen. Janet Fischer hat eine Aussage gemacht, ihr seid fällig. Und wir sind sprachlos. Wir wissen nicht weiter. Wir haben viel Geduld, viel Schokolade, viel Liebe in unsere persönlich fotografierte Sammlung an Nacktbildern investiert. Sie ist wichtig für uns, aber wer will schon Knast? Viertelneger hat keine Zeit zur Diskussion. Er stellt den Wecker und sagt, Wir hätten noch 2 Minuten Zeit. Und als die letzte Festplatte gelöscht und die letzten Handys unbrauchbar geworden sind und sich bereits die Angst im Kopf breit macht, was man am Abend unter der Decke in Zukunft betrachten könne, klopft es an der Tür. Es ist ein ungewohnter Klang an der Tür, der sie sagen möchte, dass der, der da klopft, das Recht hat, an der Tür zu klopfen, und du bekommst Angst, und wenn du nicht Angst hast, bist du ein Psychopath. Bullen kommen rein und sie sehen nicht so dämlich aus wie die Trottelpolizisten aus dem Dorf und sprechen auch nicht so, sie sind professionell. Sie fordern die Ausgabe unserer Handys und sie verlangen auch Viertel Neger sein Handy, aber Viertel Neger will nicht zu uns gehören, zumindest nicht vor den Polizisten, und seine Stimme verändert sich. Und mit dieser veränderten Stimme verlangt er seine Mütze wieder zurück und wir fragen uns, welche Mütze? Wir haben keine Mütze. Und entdecken sie doch noch auf unserem Schreibtisch. Und er nimmt sie, genervt. Die Polizisten schütteln den Kopf und Viertel Neger kann unbeteiligt von den Polizisten aus dem Raum gehen. Die professionellen Bullen beschiffen uns professionell, sie fluchen und wir bekommen Angst. Sie sagen, sie brächten uns in den Knast, aber sie werden noch wütender, als sie unsere Handys sehen und nichts finden. Das Lächeln verschwindet aus dem Gesicht des dickeren Polizisten und sie verschwinden wortlos. Am Abend ist das Zimmer von Janet Fischer leergeräumt. Und Terror Rudi will auch nicht mehr darüber reden. Er sagt, wir hätten verdammt Glück gehabt. Und wir tun so, als ob wir nicht wüssten, was er denn meinen würde. Und unser Gesicht ist wohl kaputt. Zumindest überzeugt dies Terror Rudi nicht. Sein Nicken ist anerkennend und er meint, wir seien nicht so dumm, wie wir aussehen, und wir fühlen uns gut. Danke.
Bei dieser Geschichte haben wir in der Jury doch hin und her diskutiert, weil das ist ja nun wirklich die Täterperspektive, die hier aufgezeigt wird. In drastischen Worten wird hier das mit der Janet Fischer erzählt und wir haben gesagt, ist das irgendwie so missverständlich? Das war so ein Thema, das wir diskutiert haben. Ganz zum Schluss, da war ich schon ziemlich der Meinung, das ist eben nicht missverständlich, habe ich es meiner Frau gegeben, habe gesagt, lies mal, ist da irgendwo was dran? Kann man das missverstehen? Und den Kommentar, den die mir da gesagt hat, den werde ich wahrscheinlich mein Lebtag nicht vergessen. Die hat nämlich gesagt, sei kein Spießer, der Text ist klasse. Und ich dachte, Spießer will ich jetzt doch nicht sein. Und so haben wir dann diesen Text auch prämiert und der ist ja auch dann beim internationalen PEN durchgekommen. Ich habe eine Frage an die beiden. Erstmal, was hat euch die Anerkennung durch den PEN bedeutet? Ihr seid ja nun ganz am Anfang eurer literarischen Laufbahn, da ist das doch sicher eine prima Sache, wenn man diese Anerkennung bekommt.
Also der Preis hat mir jetzt erstmal in meiner Heimat ein bisschen Stress gegeben. Also so ein paar Freunde meinten, ey Bruder, was mach nicht diese, warum schreibst du über uns, lass uns in Ruhe, so. Das ist, bleibt unter uns so. Also das war erstmal gar nicht so positiv.
Also dann, die Gruppe gibt es wirklich so, also so eine ähnliche.
Ja, gut. Dazu werde ich natürlich jetzt keine Auskunft erteilen dürfen. So, ich weiß ja nicht, wer jetzt hier zuhört. Dann gab es aber schon Literaturagenturen, die mich so angeschrieben haben. So, und das war halt schon gut, weil die haben mir halt einen Kaffee auch ausgegeben. Das war halt schon nett. So, und dann irgendwie man geht essen oder man ist im Gespräch. Das ist auf jeden Fall nett, so von der Anerkennung. Ansonsten, ich meine, das ist ja nur eine Kurzgeschichte. Ich schreibe ja an einem Roman, also ich würde sagen, der ist so gut wie fertig mit dieser Geschichte. So, das ist ja, sind ja nur so 10 Seiten. Und ich habe halt, glaube ich, dadurch die Möglichkeit bekommen, dass ich mich jetzt selber ernst nehmen kann. Ich schreibe und es gibt Leute, die lesen das. Und das ist ja schon erstmal das, was will man sonst? Was will man mehr als Menschen, die sagen, wir haben es gelesen und mindestens, und ich weiß auf jeden Fall jetzt, die Jury hat den Text gelesen. So, das ist ja schon mal etwas.
Meine Frau auch.
Und ihre Frau. Props an ihre Frau, die ist cool.
Ja, ja, mir hat es auch total viel bedeutet, weil das ja auch das erste Mal war, dass ich überhaupt bei einem Preis mit oder bei einem Wettbewerb gemacht habe und dann hat es sofort, hat der Text es sofort auf die Shortlist geschafft und das fand ich total gut, vor allem auch wegen den Übersetzungen. Weil man dann endlich auch mal was zeigen konnte, also weil ich dann endlich auch mal meinen Freunden, die eben kein Deutsch sprechen, einen Text von mir zeigen konnte. Und das fand ich total schön, so persönlich für mich. Genau.
Wir haben eben vergessen, Sie alle so zu begrüßen. Sagen, schön, dass hier doch so viele gekommen sind und unseren jungen Leuten zugehört haben. Vielleicht gibt es Fragen bei Ihnen oder Bemerkungen. Das wäre ganz schön, weil dann hat man vielleicht ein kleines Gespräch. Kritik ist auch möglich. Junge Leute können auch kritisiert werden.
Nein, keine Kritik. Nochmal kurz, bevor ihr jetzt eure Frage stellt, bitte keine Kritik, weil egal, was ihr jetzt so fragt, ich habe das schon gehört, ich habe wirklich für diesen Text verbal auf die Fresse bekommen. Das heißt, ich studiere ja am DLL mit den dreien, also der Linke ist mein Professor, neben mir eine Kommilitonin, wir haben ja zusammen angefangen am DLL und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel ich auf die Fresse bekommen habe mit so einem Text, was für Vorwürfe ich gehört habe oder so. Bitte, ich will heute einen schönen Tag haben, deswegen stellt mal nette Fragen, okay? Danke.
Aber Sie könnten da diese Vorwürfe selbst rekapitulieren. Also Sie müssen ja nicht sie von uns holen. Ich meine, das Interessante ist, dass man diese Wir-Perspektive, dass man gleichsam aus einer Gang heraus, ja, dass man es aus einer Gang heraus schreibt, dass es kaum Individualisierungen gibt, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt den Viertelneger, der herausragt, weil er als gleichsam als Individuum auftritt, natürlich außer der Autorität diesen wie heißt der?
Terror-Rudi.
Terror-Rudi, ja, der Präfekt oder was immer das ist, der Heimleiter, ja, Terror-Rudi wird er genannt von dieser Gang. Der ist sozusagen die Autorität und als solche charakterisiert. Aber ansonsten ist das so ein Wirr, ja, das ist ein Wirr, ein Aufgehen in einem Wirr und die sich über ein Mädchen hermachen, die sich schikanieren und die sich schließlich an ihr vergehen, immer wieder vergehen, bis sie schwanger ist und die sie sozusagen schikanieren. Und vielleicht haben Sie, ich nehme an, dass Sie sich zu dieser Form Überlegungen gemacht haben. Und warum gibt es dann einen, den Viertelneger, der gleichsam herausfällt, der ein Individuum sein darf in dieser Gang?
Nein, also ich habe mir nichts dabei gedacht. Also ich hatte eine Abgabe am DLL und war zeitlich befristet und dann meinen Mitbewohner habe ich gefragt, ey, ich muss was schreiben, ich habe Probleme gerade, mir fällt nichts ein, nenn mir mal ein Thema. Und dann hat er zwei Wörter benutzt und ich so, warte, darüber kann ich dir wirklich eine Geschichte erzählen, hör mal zu. Und dann ist dieser Text entstanden. Die Wörter, wurde jetzt hier aus dem Publikum gefragt, so, habe ich leider jetzt vergessen, tut mir leid.
Habt ihr beide vor, schriftstellerisch natürlich weiterzuarbeiten, vielleicht ganz Schriftsteller zu sein oder wie seht ihr das perspektivisch bei euch?
Ja, natürlich. Also ich denke, in dem Moment, wo man sich am Deutschen Literaturinstitut bewirbt, dann will man es auch wirklich. Also da beschäftigt man sich ja täglich damit und dann wäre es irgendwie der falsche Ort, wenn man das machen würde, wenn man es nur so halb will oder so. Ja, also auf jeden Fall.
Was vielleicht einen Unterschied macht, jetzt wenn man die beiden Texte miteinander vergleicht, Julian schreibt über eine Jungensgang und ist selber ein Junge und hat auch jetzt kurz angedeutet, dass da durchaus persönliche Erfahrungen im Hintergrund stehen, die ihm solche Erlebnisse zugänglicher gemacht haben. Aber Lea schreibt auch über eine Jungengang. Und sie muss sich sozusagen in diese Gang in irgendeiner Weise hineinfühlen. Sie muss, das ist sozusagen ein Schritt weiter. Man hat ja auch, ich nehme an, dass es auch so gedacht ist, dass dieser Text eine Art von, dass das, was die Jungens da machen, dass sie diesen Mann da mehr oder weniger erpressen und in seiner Wohnung dass das eine Imagination ist. Weil am Anfang haben wir so eine Frau, die auf die Straße runtersieht und diese Gang beobachtet und was die da treiben und so ein, und es ist eine Art von Angstfantasie, ist das richtig?
Ja, also das war auch eigentlich das Grundthema, also oder das, warum ich diesen Text angefangen habe zu schreiben. Ich wollte einfach, also so eine komische Stimmung, die mir eben in Paris aufgefallen ist, einfangen. Also es ging wirklich um diese Stimmung und darum auch, dass man sich so komisch beobachtet irgendwie in Paris oder in Großstädten allgemein, ohne dass man so wirklich viel voneinander weiß. Und ja, genau. So bin ich auf diese Idee gekommen und deswegen auch diese Imagination, die da natürlich eine wichtige Rolle spielt.
weil man sich ja immer nur vorstellen kann, was der andere macht, wenn man ihn nicht kennt, genau.
Aber andererseits, man muss sich das ja auch trauen. Man muss sich trauen, diese Perspektive eines Beobachters, einer Frau, die diese Gang beobachtet, mit großer Skepsis diese Perspektive zu verlassen und gleichsam mit der Gang im Auto fortzufahren und sich in deren Gefühle, in deren Sozialleben, in deren Begehren und so weiter hineinzuleben. Das ist ja eigentlich ein beachtlicher Schritt, meine ich.
Aber das macht man doch immer beim Schreiben, oder? Also das ist ja eigentlich ganz normal. Man erzählt ja immer irgendetwas. Und also auch wenn man von sich selber erzählt, ist es ja eigentlich immer nur eine Abstraktion. Sonst würde man ja irgendwie einfach so einen Talk oder so, den man irgendwie mit seinen Freunden hat, irgendwie niederschreiben, aber das macht man ja nie. Man wählt ja immer aus und deswegen ist es ja immer eine Abstraktion und auch immer ein Hineinversetzen in eine bestimmte Situation oder Zurückversetzen in irgendetwas. Und deswegen finde ich das eigentlich, ist es so beim Schreiben ganz normal. Also genau. Und auch wichtig, ja.
Jetzt haben wir doch aus dem Publikum eine Meldung. Prima. Bisschen lauter.
Oder du kriegst das Mikro, komm nach vorne.
Hallo. Ich finde es immer total schwierig, wenn man die Diskussion anfängt, dass ein Mann über eine Frau schreibt oder eine Frau über Männer schreibt, weil natürlich gibt es irgendwie Perspektiven, die natürlich auch Sozialisierung und so weiter damit reinspielen, dass ich eben als Frau weiß, wie ich mich als Frau fühle, aber das heißt ja irgendwie nicht generell, dass sich jede Frau so fühlt. Ich finde, da gibt es eigentlich überhaupt kein Problem, also dass du jetzt über eine Männergruppe schreibst oder du eben nicht über Frauen geschrieben hast, also nicht aus der Perspektive einer Frauengruppe, das fiel mir nur gerade, das ging mir gerade so rein, weil ich kenne die Diskussion irgendwie eigentlich in- und auswendig.
Nein, ich spreche ja nicht von einem Problem, sondern von einer besonderen Leistung.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es ein Problem ist. Dieses Bewusstsein, dass man das, dass man das erwähnt, also das steht dann auf einmal so.
Nein, es ist ein Unterschied da und ich wollte, habe die beiden Texte verglichen. Es ist ein Unterschied, ob ich in der Perspektive der Gang bleibe und sozusagen diese Janet Fischer, die kommt sozusagen nur mit dem Blick vom Außen vor. Es gibt keine Perspektive von ihr her. Und das ist ein Unterschied zum Text von Lea Sauer. Diesen Unterschied wollte ich ansprechen.
Okay, dann habe ich das nur falsch verstanden.
Also ich glaube, ich habe dich richtig verstanden, wenn du so ein bisschen zwischen Identität, Autoren schreiben, irgendwie biografisch, zwischen dieser klassischen Frage, wie weit ist das jetzt biografisch, worüber ich schreibe, irgendwie so bei dieser Geschichte jetzt bei mir, was haben wir hier? Es heißt ja Viertelneger, man sieht es ja ganz offensichtlich, ich bin schwarz, bla bla bla, so, ich bin da aufgewachsen und so. Aber ich sträube mich auf jeden Fall immer ganz stark nach der Frage, was stimmt jetzt, recherchieren wir nach oder so. Das habe ich auch oft mitbekommen, so dass Leute dann irgendwie fragten, hast du das wirklich erlebt? Erzähl mal, gibt es diese Leute oder so? Ich glaube, das ist, wenn man einen Text hat, das Unwichtigste. Wenn man einen Text hat, ist eigentlich auch der Autor meiner Meinung nach tot, sondern man muss fragen, was passiert in diesem Text und weniger fragen, wer hat ihn geschrieben. Nur mal, ich behaupte halt, dass ich diesen Text geschrieben habe. Mehr nicht. Mehr passiert da gar nicht.
Gut, dann wollen wir zum Schluss kommen. Ich wünsche unseren beiden Autoren viel Glück in der Zukunft und dass sie mit ihrem Schreiben weiterhin ein Publikum erreichen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, auf diese Tippgemeinschaft, hochinteressante Texte. Und der Text von Julian ist auch drin. Und diese Tippgemeinschaft wird morgen mit einer großen Release-Party um 20 Uhr im Literaturinstitut vorgestellt werden. Und ich wünsche mir natürlich, dass diese beiden Autoren, die als Sieger aus dem Pen-Wettbewerb Deutschlands hervorgegangen sind, in Zukunft auch in gewisser Weise in der Nähe unseres Pen-Zentrums und überhaupt dieser Autorenorganisation bleiben und für die Ziele dieser Autorenorganisation, die für die Freiheit des Wortes in aller Welt eintreten, ebenfalls Verständnis und Unterstützung geben. Danke.
Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute bin ich in einer doppelten Rolle auf der Bühne. Ich möchte Sie zunächst als Veranstalterin im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung begrüßen zur Veranstaltung Revolution 17, Revolution 1917, 100 Jahre Oktoberrevolution oder die sogenannte russische Revolution. Und heute reden wir über künstlerische Aspekte am Nachmittag. Heute Vormittag haben wir über politische, historische diskutiert. Und jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz unser Podium vorstellen. Ganz links von mir sitzt Claudia Date. Sie wird heute das Podium moderieren und alle Teilnehmer auch nacheinander vorstellen. Und ich begrüße Sergej Jadan, Schriftsteller aus der Ukraine, Alexander Skidan, ein Schriftsteller aus Russland, und Katerina Mischenko, Publizistin und Übersetzerin aus der Ukraine. Und ich werde jetzt ins Russische und Ukrainische switchen und dolmetschen. Claudia, bitte.
Ja, schönen Dank, Katja, für die Einführung. Schönen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.